Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Heute wollen wir uns über ein weit verbreitetes Problem, die Schlaflosigkeit, auch Insomnie genannt, sprechen. Kennen Sie das auch? Stundenlanges Wachliegen, kreisende Gedanken und diese ständige Müdigkeit am nächsten Tag? Über 43% der Deutschen leiden laut dem Deutschen Gesundheitsfachkreis unter Schlafstörungen. Dies stellt somit natürlich auch eine große Herausforderung für Hausärztinnen und Hausärzte dar. Ich habe dazu zwei Expertinnen eingeladen, nämlich auf der einen Seite Frau Dr. Agnes Krause. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und Anästhesie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Und auf der anderen Seite Frau Tina Tatenhorst. Sie ist Apothekerin bei der AOK Niedersachsen. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Hallo, Herr Eden.
Zunächst sollten wir erstmal die Frage klären, was ist denn eigentlich genau Schlaflosigkeit?
Also Schlafstörungen oder Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus gehören zu den häufigsten Gesundheitsbeschwerden in der Bevölkerung. Also folglich auch ein häufiger Konsultationsgrund in unseren Hausarztpraxen. Sie kommen dabei in wirklich vielfältigen Formen und Ausprägungen vor. Also im Vordergrund steht dabei die subjektive Wahrnehmung des nicht erholsamen Schlafes. Einerseits habe ich einen mangelnden nächtlichen Schlaf, andererseits eine übermäßige Tagesschläfrigkeit mit, wichtig, einer verminderten Leistungsfähigkeit. Als Ursache kommen da eine Großzahl von biologischen, seelischen und auch sozialen Gründen in Frage, gerne auch in Kombination. Und oft können wir eine definitive Ursache nicht identifizieren. Aber bedenken sollten wir ganz spezifische Ursachen, die hinter dem Syndrom Müdigkeit, mit dem die Patienten zu uns kommen, stecken können. Da denke ich an eine Depression, an Nebenwirkungen von Medikamenten, aber auch Gebrauch von Substanzen und auch ein Schlafapnoe-Syndrom.
Ja, ich denke, viele von uns kennen das. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob es hier auch noch Unterschiede gibt zwischen akutem und chronischem Schlafmangel.
Ja, es gibt einerseits die situativen und vorübergehend auftretenden Schlafstörungen, die häufig sind und die vor allem eine Aufklärung und Beratung bezüglich Ursache und auch Optimierung der Schlafhygiene bedürfen. Konkret behandlungsbedürftig ist eine chronische Schlafstörung. Die definiert sich laut der Leitlinie als eine Schlafstörung, die über einen Monat an mindestens dreimal pro Woche auftritt. Man ist am Abend müde, kann aber über eine halbe Stunde lang nicht einschlafen. Oder man wacht nachts öfter auf und kann nicht wieder einschlafen. Zwingend ist der Fakt, dass die Leistungsfähigkeit tagsüber eingeschränkt ist. Man wird unruhig, reizbar und auch ängstlich. Und diese chronischen Schlafstörungen, die reduzieren die Lebensqualität und schränken die mentale Funktionsfähigkeit und auch Stabilität ein. Sie bedeuten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre, aber auch psychische Krankheiten, zum Beispiel Depressionen. Und sie stellen ebenso einen Risikofaktor für Gewichtszunahme und metabolisches Syndrom dar. Daher ist es nichts, was wir mal eben einfach so hinnehmen sollten. Aber auch dafür gibt es therapeutische Ansätze und auf die kommen wir noch zu sprechen.
Genau, das ist die perfekte Überleitung, weil das ist jetzt natürlich die Frage in der Hausarztpraxis. Wie kann man sich in der Praxis konkret diesem Thema denn überhaupt nähern?
Ja, da ist es wie immer, Herr Eden. Unsere Asse, also Stärken, sind einfach Anamnese und körperliche Untersuchung. Genauso ist es bei diesem Thema. Wir fragen nach dem Schlaf. Wie ist es mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen? Wie ist die Art der Müdigkeit? Gibt es eine Beeinträchtigung im Alltag? Aber wir fragen auch nach Symptomen einer Depression und auch auf die eigene Vorstellung der Ätiologie der Schlafstörung. Wir nähern uns dem Thema an, indem wir Vitalwerte erheben, uns die Medikamente ansehen, aber auch möglichen Substanzgebrauch beleuchten. Dabei sprechen wir aber auch Koffein und Alkohol an. Aber wir fragen auch nach dem aktuellen sozialen und beruflichen Umfeld. Und das Alter spielt auch eine Rolle, denn der Schlafbedarf nimmt im Alter ab. Das muss man auch wissen.
Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, dass die Menschen vielleicht gar nicht zuerst zum Hausarzt gehen, sondern gleich in die Apotheke gehen. Kann das sein?
Ja, genau. Häufig kommen diese Patientinnen und Patienten zunächst zu uns in die Apotheke. Dort wird dann meist nach den pflanzlichen Präparaten, wie zum Beispiel Baldrian, Melisse, Hopfen oder so gefragt. Es wird offenbar angenommen, dass pflanzliche Präparate sicherer seien als die chemischen Hypnotika. Aber bedenklich sind zum Beispiel hier die alkoholischen Baldrian-Extrakte, insbesondere bei Patienten, die alkoholabhängig sind. Es zeigen sich zwar Hinweise, dass Phytotherapeutika ihre Wirkung zum Teil über Interaktion mit den GABA-Rezeptoren entfalten. Die Evidenz für die Wirksamkeit pflanzlicher Hypnotika ist jedoch gering. Das heißt, ihre Wirkung ist gar nicht ausreichend belegt. Und von vielen Autoren werden sie im Wesentlichen auch als Pseudoplacebos eingestuft. Entsprechend fällt auch das Votum in allen Leitlinien negativ aus. Durch das GKV-Modernisierungsgesetz sind die rezeptfreien pflanzlichen Hypnotika praktisch auch nicht mehr zulasten der GKV verordnungsfähig. Dann kann man auch noch frei verkäuflich die Antihistaminika wie das Diphenhydramin oder das Doxylamin nennen. Ungünstig ist hier die langsame Anflutung über einen längeren Zeitraum von circa 2 bis 4 Stunden und im Vergleich zu den Benzodiazepinen auch eine geringere hypnotische Wirkungsstärke. Vorteil wird allerdings hier das geringe Abhängigkeitspotenzial angesehen. Aber die geringe Effektivität, der sehr lange Wirkungseintritt und die unzureichende Datenlage haben dazu geführt, dass die Anwendung als Schlafmittel nicht mehr empfohlen oder auch gar nicht mehr erwähnt wird. Neuerer Beliebtheit ist das Melatonin. Das ist ein körpereigenes Hormon, welches bei der Steuerung des Schlafverhaltens beteiligt ist. 2009 wurde das Circadin auf den Markt gebracht und für die kurzzeitige Behandlung der primären, durch schlechte Schlafqualität gekennzeichneten Insomnie bei Patienten ab 55 Jahren zugelassen. Es ist gering dosiert, auch schon frei verkäuflich, wie ich sagte. Aber in den neueren Meta-Analysen von kontrollierten klinischen Studien zeigten sich bei primären wie auch bei sekundären Insomnien bei Schlaflatenzzeit und Schlafdauer geringe Effekte, die insgesamt zu einer verhalten positiven Wertung führten. Das führt jetzt dazu, dass in den Leitlinien es zu keiner Empfehlung von Melatonin bei Insomnien kommt.
Also wir haben ja jetzt gehört, dass Menschen mit Schlafstörungen sich gerne zunächst selber helfen wollen und natürlich auch schon einiges ausprobieren. Das ist ja auch nachvollziehbar. Doch die Frage ist dann, ab wann ist es abklärungsbedürftig? Gibt es hier auch sogenannte Red Flags? Und ab wann sollte der Patient auf jeden Fall den Hausarzt aufsuchen?
Also im Zweifel immer. Aber ein Red Flag wäre jetzt zum Beispiel ein starkes Schnarchen und womöglich unbeabsichtigtes Einschlafen am Tag. Ne? Das wäre zum Beispiel Hinweis auf ein Schlafapnoe-Syndrom. Zu den Abklärungen, Laboruntersuchungen sollten wir abhängig von Auffälligkeiten machen, sei es ein Blutbild, Blutzucker, Leber- oder Schilddrüsenwerte. Wichtig sind sicherlich die beiden Screening-Fragen zur Depression. Das ist einmal, haben Sie in den letzten 4 Wochen sich niedergeschlagen, hoffnungslos gefühlt? Und zweitens, haben Sie wenig Freude und Interesse an Tätigkeiten gehabt, bei denen Sie sonst Freude hatten? Die Frage nach der Seele darf nicht erst erfolgen, wenn wir körperliche Ursachen ausgeschlossen haben, denn eine Schlafstörung ist nicht fester Bestandteil einer Depression. Und außerdem ist das Problem dann schon womöglich chronifiziert. Ein Schlaftagebuch eignet sich übrigens hervorragend zur Diagnostik, aber auch für den Therapieverlauf zur Beobachtung und wird auch laut Leitlinie dringend empfohlen.
Okay, wenn die Diagnostik soweit dann abgeschlossen ist, welche Behandlungsmöglichkeiten bei Schlafstörungen gibt es denn für die Hausarztpraxis?
Wir haben eine große Vielzahl an Therapiemöglichkeiten. Man muss sagen, Schlafstörungen können sowohl nicht medikamentös als auch medikamentös behandelt werden. Bei akuter oder auch chronischer Schlafstörung sollten allerdings nicht medikamentöse Verfahren bevorzugt werden. Am wirksamsten gilt dabei die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist ein relativ kurzes Verfahren, welches das Schlafverhalten und die eigene Schlafhygiene beleuchten. Problematisch ist dabei bekanntermaßen der Mangel an vorhandenen psychotherapeutischen Therapieplätzen. Die Therapie ist indiziert, wie auch von den Leitlinien empfohlen, als Primärtherapie, aber wir haben eine Wartezeit von, mehreren Monaten, sodass wir das eben nicht sofort umsetzen können.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das ergänzen und welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann schauen wir natürlich auch nochmal auf die medikamentösen Möglichkeiten. Und Frau Tatenhorst, was ist aus pharmazeutischer Sicht hier zu sagen?
Ja, hier gibt es auch verschiedene Optionen, die durch einen Hausarzt verordnet werden können, basierend natürlich auf den individuellen Bedürfnissen und medizinischen Hintergrund des Patienten und der Patientinnen. Zu nennen sind hier beispielsweise die Ursache der Schlaflosigkeit, die Dauer der Symptome, welche möglichen Nebenwirkungen können in Betracht kommen und die individuelle medizinische Vorgeschichte der Patienten. Als Mittel der Wahl, hatte Frau Krause eben schon erwähnt, ist die kognitive Verhaltenstherapie als Maßnahme zu empfehlen. Werden nun medikamentöse Therapien in Betracht gezogen, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Als erstes zu nennen wären hier die Benzodiazepine. Sie werden bei einer Vielzahl von Indikationen eingesetzt. Sie lösen Ängste, Krämpfe, helfen bei Schlafstörungen und entspannen auch die Muskeln. Sie sind jedoch aufgrund ihres Abhängigkeitspotenzials und ihrer Nebenwirkungen meist nur für kurzfristige Anwendungen geeignet. Um das richtige Präparat zu finden, ist es wichtig, auf die Halbwertszeit zu achten. Diese gibt an, wie lange es dauert, bis der Körper die Hälfte der Substanz abgebaut hat. Es gibt hier Präparate mit kurzer, mittlerer und langer Wirkdauer. Einige Beispiele dazu. Kurze Wirkdauer haben das Triazolam mit 1,4 Stunden bis 4,6 oder das Midazolam noch kürzer mit 1,5 bis 2,5 Stunden. Als mittellang wirksam sind dies Bromazepam, Lorazepam, Oxazepam und Flunitrazepam zu nennen. Die haben Halbwertszeiten zwischen 5 und 28 Stunden. Kommen wir zu den langwirksamen. Hier sind das Diazepam, Fluorazepam mit einer Halbwertszeit von 18 bis zu 80 Stunden zu nennen. Und zu dieser Gruppe gehört auch zum Beispiel das Tetrazepam, früher gern als Muskelrelaxanz genutzt, das jedoch wegen seiner schweren Hautreaktion nicht mehr zugelassen ist. Also dieser Nutzen dieser Substanzen ist unbeschritten, dennoch dürfen die Suchtgefahr und auch die Nebenwirkungen nicht außer Acht gelassen werden. Was haben wir hier? Zum Beispiel Störungen der Konzentration und der geistigen Leistungsfähigkeit, bedingt auch die muskelentspannende Wirkung eine erhöhte Sturzgefahr und stellt insbesondere im höheren Lebensalter ein zentrales Problem dar. Da aber Schlafstörungen zu den häufigsten Störungen im Alter gehören, müssen physiologische und insbesondere hepatische Veränderungen mit berücksichtigt werden. Langwirksame Benzodiazepine sind auf der Priskusliste unter den Medikationen aufgeführt, welche potenziell inadäquat für ältere Patienten ist. Beim Verschreiben von Diazepinen muss die Tatsache der Interaktion berücksichtigt werden, besonders weil sich das Risiko einer auftretenden Verwirrtheit und Sturzrisiko bei Vorliegen einer Polypharmazie mit zunehmender Anzahl an Medikamenten summiert. Aber auch das vermehrte Auftreten einer Atemdepression, besonders in Kombination von Hypnotika mit Opioidanalgetika, ist relevant und sollte bei der Verordnung bedacht werden. Auch zu erwähnen ist noch bei älteren Menschen die Erregungszustände, das ist denn die paradoxe Reaktion, wird häufig beobachtet. Trotz dieser Gefahren und der weiteren Verbreitung wird diese Patientengruppe kaum wahrgenommen in der Realität und findet im Suchthilfesystem fast gar keine Beachtung. Ein großer Anteil der Verordnung liegt sicherlich auch im Dunkelbereich, Stichpunkt P-Rezept, was zu einer Verschleierung der tatsächlichen Situation führt. Die Kosten für eine Behandlung mit Benzodiazepinen sind zwar gering, jedoch erhöht sich die gesundheitsökonomische Bedeutung durch die hohe Fallzahlen und noch stärker durch immense Folgekosten, beispielsweise durch Knochenbrüche. Gut, Benzodiazepine. Als nächstes würde ich nennen die nicht benzodiazepinhaltigen Hypnotika, die sogenannten Z-Substanzen. Sie bieten eine ähnliche Wirkung wie die Benzodiazepine. Die Halbwertszeiten betragen für Zopiclon 3 bis 6 Stunden und für das Zolpidem 2 bis 3 Stunden. Damit haben diese Substanzen nur eine geringe Wirkung am nächsten Morgen. Dennoch zeigen Publikationen, dass Z-Substanzen, besonders das Zolpidem, über längere Zeit und in höheren Dosen als empfohlen verordnet, ein höheres Abhängigkeitsrisiko aufweisen als zuvor angenommen. Wichtig ist hierbei auch, eine Zulassung für Z-Substanzen besteht laut Arzneimittelrichtlinie Anlage 3 nur für eine Kurzzeitbehandlung von 3 bis maximal 4 Wochen der Insomnie. In medizinisch begründeten Einzelfällen ist eine länger als 4 Wochen dauernde Behandlung auf GKV-Kasten mit Schlafmitteln möglich. Bei vollständig blinden Patienten oder Kindern und Jugendlichen mit Autismus oder dem Smith-Magenis-Syndrom. Seit kurzer Zeit ist auch ein neuer Wirkstoff auf dem Markt, das Daridorexant, als Fertigarzneimittel Quivic genannt, auf dem Markt, das nicht mehr nur zur Kurzzeittherapie verwendet werden kann. Allerdings gilt auch hier, dass vorausgesetzt eine kognitive Verhaltenstherapie nicht angeschlagen hat oder nicht möglich war. Die Symptome der Schlafstörung müssen seit mindestens 3 Monaten anhalten und eine beträchtliche Auswirkung auf die Tagesaktivität haben. Auch hier gilt, dass die Behandlungsdauer so kurz wie möglich gehalten werden sollte. In der Anlage 3 der Arzneimittelrichtlinie steht, dass innerhalb der ersten 3 Monate und anschließend in regelmäßigen Abständen eine Zweckmäßigkeit einer Weiterbehandlung beurteilt werden muss. Darüber hinaus ist bei Patientinnen und Patienten mit anamnestischem Missbrauch oder Abhängigkeit von Alkohol oder auch anderen Substanzen sorgfältig hinsichtlich eines möglichen Missbrauches zu überwachen.
Ja, genau. Diese werden bei Schlaflosigkeit bevorzugt ausgewählt bzw. eingesetzt, wenn diese eben im Zusammenhang mit einer Depression einhergehen. Ebenso machen wir das eben auch bei unseren chronischen Schmerzpatienten, dass wir dann Medikamente ansetzen, die gegen die Schmerz, also die Schmerzwahrnehmung verändern. Und dann nutzen wir auch die Sedierung, wie eben beim Amitriptylin für den Nachtschlaf. Ansonsten zu den Benzodiazepinen kann ich aus der Praxis berichten. Ich persönlich bin da sehr stringent. Ich kläre lieber gut auf, warum ich sie nicht oder ungern verschreibe oder vorsichtig verschreibe. Denn der Patient wird bei einem dringenden Wunsch nach Sedativa so lange suchen, bis er jemanden findet, der es verschreibt. Deswegen finde ich die Aufklärung da sehr, sehr wichtig. Und wie auch Frau Tatenhorst schon gerade gesagt hat, laut S3-Leitlinie Insomnie von Erwachsenen sollten eben Hypnotika wegen dieser möglichen Nebenwirkung und der raschen potenziellen Gewöhnung lediglich eben kurzfristig angewandt werden. Die wesentlichen Risiken bei einer längeren Einnahme sind eben Entwicklung von Toleranz und Substanzabhängigkeit und Gefahr von Delir und Fehlhandlung und wie eben schon gehört Stürze mit Frakturfolge. Und eine Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass sich nach Absetzen von langfristig eingenommenen Schlafmitteln, Zolpidem, Zopiclon und Temazepam, die Schlafqualität von älteren Menschen sich sogar verbessert hat. Wichtig ist die Information, dass auch nach wenigen Wochen in niedriger Dosis eine Gewöhnung, eine sogenannte Niedrigdosisabhängigkeit einstellen kann. Und die WHO hat übrigens Zolpidem, was Abhängigkeit und Gewöhnung betrifft, den Benzodiazepinen gleichgestellt.
Und wie kann ich mir das dann in der Praxis vorstellen? Sie sagen ja nun beide, dass diese Substanzen zum Teil sehr stark abhängig machen. Aber was macht denn dann die Hausarztpraxis, wenn der Arzt oder die Ärztin feststellt, dass ein Patient oder eine Patientin süchtig nach diesen Schlafmitteln ist? Und wie kann hier der Einstieg in den Ausstieg gut klappen?
Ja, am besten mit Vorbeugen. Wenn, dann sollten wir diese Mittel nur kurzzeitig verschreiben. Wir sollten achtsam sein bei Wiederholungsrezepten, bei der Dauer der Anwendung und den Mengen. Die sollten wir immer im Auge behalten. Das ist wie bei den Opioiden, die wir langfristig verschreiben, die Patienten immer in unsere Sprechstunde holen, über die aktuellen Symptome sprechen, über die Medikamente. Wir tragen da als niedergelassene, erst angesprochene Hausärzte eine hohe Verantwortung. Und es gibt eben Hilfestellungen, wenn wir in Richtung Sucht blicken, Leitfäden, zum Beispiel den Leitfaden Medikamente, schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit. Und es bleibt natürlich am Ende auch die Zusammenarbeit mit Suchtexperten. Und ansonsten nähern wir uns in der Sprechstunde über verschiedene Fragen dem Thema der Abhängigkeit. Die Patienten erleben sich meist nicht als süchtig. Wenn die Patienten aber verstehen, dass Medikamente auch paradoxe Effekte auslösen, sind sie vielleicht dazu bereit, einen Ausschleichversuch zu wagen. Aber wenn sie keine Notwendigkeit sehen, kann ich weiter nur konsequent aufklären und auch mit Suchtspezialisten zusammenarbeiten bzw. an diese verweisen. Daher am besten dem Vorbeugen.
Okay, vielen Dank. Das war jetzt natürlich auch ganz viel Theorie und ich glaube, es wäre ganz hilfreich für den einen Hörer oder die andere Hörerin, wenn wir das mit einem Fallbeispiel, mit einem Praxisbeispiel anreichern. Und Frau Krause, Sie haben doch bestimmt eins, was Ihnen durch den Kopf geht aus Ihrer eigenen Praxis. Dann wird das vielleicht noch ein bisschen griffiger und einleuchtender.
Ja, Herr Eden, sehr gerne. Also ein typisches Fallbeispiel ist eine Patientin aus meiner Sprechstunde, 46 Jahre alt, sie ist vollzeitberuflich tätig und Mutter eines 10 Jahre alten Sohnes. Sie erhält Unterstützung von ihrem Mann, sie hat sehr viel Ausgleich durch regelmäßigen Ausbauern beim Sport, sie macht dreimal die Woche intensives High-Intensity-Training. Aber sie berichtet in meiner Sprechstunde von Schlafstörungen. Sie hat Durchschlafprobleme, wacht mehrfach in der Nacht auf und hat Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen. Danach fühlt sie sich am Tag ausgelaugt und wenig leistungsstark. Ich blicke nebenbei auf die Ergebnisse der letzten Check-up 35-Untersuchung. Die haben wir vor 6 Monaten durchgeführt und sehe keine pathologischen Ergebnisse. Und wir beleuchten im ersten Gespräch die Anstrengungen ihres Lebens, denn sie steckt ja mitten in der Rush-Hour ihres Lebens. Die Patientin berichtet außerdem, dass sie mittlerweile zeitgleich mit dem Kind ins Bett geht, voller Angst, nicht genügend Schlaf zu bekommen. Da erklären wir ihr, dass das genau kontraproduktiv ist. Sie darf die Liegezeit nicht verlängern. Lieber später ins Bett gehen und früher aufstehen. Außerdem klären wir sie über die Wichtigkeit von Entspannungsübungen auf. Sie powert sich zwar regelmäßig aus, aber autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, Meditation, kommen bei ihr absolut zu kurz, sind gar nicht vorhanden. Und da besteht die Möglichkeit, auch auf Apps zuzugreifen, vielleicht sogar auf DIGAs, diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Wichtig auch sind atembasierte Techniken. Viele von uns haben dieses tiefe Atmen deutlich verlernt. Dabei aktiviert genau das den Parasympathikus. Am Ende geben wir der Patientin noch ein Schlaftagebuch mit und bestellen sie wieder zu einem Kontrolltermin ein. Und dann sprechen wir auch nochmal über Essverhalten am Abend, mindestens 3 Stunden Pause zwischen Essen und zu Bett gehen und womöglich einen doch regelmäßigeren Alkoholkonsum, der vielleicht da auch mit einspielen könnte. Und noch eine Sache, Hormonumstellungen sind bei dieser Patientin auch ein wichtiges Stichwort. Wir erleben ja aktuell eine fast revolutionäre Zeit, in der Symptome und auch Therapiemöglichkeiten der peri- und menopausalen Beschwerden erforscht und auf so vielen verschiedenen Ebenen besprochen werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, das bereits in der Perimenopause, also auch bei unseren Patienten, angesprochen werden. Denn diese Frauen haben oft einen unruhigen Schlaf, weil sie bereits dezente Hitzewellen haben, die sie nicht direkt merken, aber den Schlaf sehr wohl stören.
Wunderbar. Vielen Dank für dieses Praxisbeispiel. Das hat das, glaube ich, nochmal deutlich und deutlich hergemacht. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute zu Gast waren und uns an Ihrem Wissen haben teilhaben lassen. Und wir hoffen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Informationen auch für Sie wieder hilfreich waren. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Oder haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback für uns? Dann schicken Sie uns gerne einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns natürlich, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut.